willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute wieder mit mir, Don Felix Rizek, und zur Abwechslung mal mit einem Kollegen, Dr. Med. Heiko Trentsch vom Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement des LMU-Klinikums hier in München. Servus, Heiko.
Ich grüße dich, Don Felix, hallo.
Schön, dass ich dich besuchen darf und schön, dass du Zeit hast für diesen Podcast. Magst du dich kurz vorstellen, damit die Hörer so ein Bild haben, mit wem wir es hier zu tun haben?
Sehr gerne, ja. Also, mein Name ist Heiko Trentsch. Ich bin gelernter Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Habe so 11 Jahre lang in Großhadern gewirkt, mal mit so einem Jahr in der Innenstadt. Und habe dann aber so etwa 2012 rum beschlossen, es wäre mal Zeit für was anderes. Und bin dann ans INM gekommen, das Institut für Notfallmedizin, Medizinmanagement. Und ja, es hat mir aber gut gefallen. Ich bin dann hier geblieben und bin sehr aktiv für die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie und mache da viel im ATLS-Programm für die Akademie der Unfallchirurgie. Ich arbeite in den S3-Leitlinien Polytrauma-Schwerverletzungsversorgung und ganz neu S2K-Leitlinie Wirbelsäulenimmobilisation im Rettungsdienst mit. Kenne also sozusagen die Theorie, aber auch die Praxisseite von Notfallmedizin ganz gut und bin noch aktiv als Notarzt in München am Standort Großhadern tätig.
Ja, sehr geil. Also unsere Hörer wissen natürlich schon, dass ich auch mit Herz und Seele Unfallchirurg und Notfallmediziner bin. Jetzt denken die sich, da setzen sich jetzt zwei hin und beweihräuchern sich gegenseitig, wie geil sie sind. Aber darum geht es hier nicht, sondern ich habe dich eingeladen, weil ich für unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen die Wichtigkeit von Simulationstrainings mal ansprechen wollte, habe ich gedacht, da lade ich dich dazu ein. Du bist ja letztendlich ein Experte der Simulation.
Das stimmt, ich mache das hauptberuflich.
Also es gibt diverse Levels an Simulationen oder ich sage jetzt mal Zweige. Wir reden von tatsächlichen Skills, also manuellen Fertigkeiten. Ich würde sagen, wir fangen damit an und gehen dann über zu den Kommunikationsskills, also Ablaufskills nenne ich es jetzt mal. Wie würdest du sagen, ist das Skilltraining im Sinne von manuellen Fertigkeiten gewachsen über die Jahrzehnte?
Ja, spannend. Also so ganz am Anfang meiner Ausbildung, das war ja so zum Millennium, ne? Da galt noch so das Motto See One, Do One, Teach One. Und dann haben wir ein bisschen euphemistisch gesagt, naja, See None, Do None, Teach Many. Und dann kam das immer mehr, dass man sagte, nee, du musst es aber auch können, bevor du es machst. So. Und wie konnte man das machen? Naja, man musste es irgendwie üben. Ne? Und ich weiß, während meiner Zeit hier in der Nussbaumstraße in der chirurgischen Ambulanz, da habe ich ganz viel sozusagen historische Luft geschnuppert aus dem Sektor. Da war mein klinischer Mentor, war der Professor Shoshi Kanz. Ja? Mhm. Und der war schon ganz früh unterwegs mit Skillsimulatoren. Und der hat immer gesagt, naja, also wenn du eine Hautnaht üben willst, da kaufst du ja nur Apfelsine mit einer dicken Haut und schneidest die ein und dann kannst du da das nähen und kannst da Verschiebeplastik und sowas dran üben. Und das ist dann auch Simulation. Ne? Also jetzt ist die Frage, was verstehen wir genau unter Simulation? Muss es jetzt immer sozusagen in der Vignette eines klinischen Falls drin versenkt sein? Muss da immer einer liegen, mit dem man reden kann? Oder geht es nicht manchmal einfach nur rein um den technischen Skill, um die psychomotorische Durchführung einer Tätigkeit? Ja? Und ich glaube, da muss man einsteigen. Das ist sozusagen nicht nur die Wiege der Simulation, sondern das ist auch das eigentlich das Brot- und Buttergeschäft für jeden, der invasive Tätigkeiten durchführen will zum Beispiel.
Absolut. Der Vorteil ist natürlich auf der Hand liegen. Viele Prozeduren lassen sich nicht gleich das erste Mal am Patienten machen, aus Sicherheitsgründen, auch wenn das vielleicht früher der Fall war. Also wenn ich mir überlege, ich bin noch nicht so lange im Game wie du, aber selbst als ich angefangen habe, so ZVKs zu legen, da war das noch nicht so wirklich gang und gäbe, das irgendwie an was anderem zu üben, als mal an seinem ersten Patienten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das hat sich noch nicht ganz groß verändert, also in der Breite, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das heißt, da sind sicher schon noch ein paar Karotiden angestochen worden.
Und da fällt mir auch eine geile Geschichte zu, weil du das gerade sagst. Also ich kann das absolut bestätigen, ne? Die Lernkurve, die ich so, also ich habe meine Assistenzarztausbildung auf einer Intensivstation angefangen und habe da quasi vom ersten Tag an das volle Programm irgendwie bedient, ja, Strippenwechsel, Atemwegsmanagement, Intubation, chirurgische Atemwege, was man alles so machen musste. Also natürlich nicht immer jetzt unbeaufsichtigt und so, auch angeleitet, aber schon auch halt am Patienten. Und ich kann mich erinnern, also ich sage jetzt mal so, einer der Gründungsväter der Simulation in Deutschland wollte mal eine wissenschaftliche Studie auflegen, wo er zeigen wollte, dass das Üben der endotrachealen Intubation an einem Phantom besser ist für den Erfolg, als wenn man das am Menschen das erste Mal macht. Mhm. und wollte dafür eine prospektive Studie auflegen und hat das natürlich auch der lokalen Ethikkommission vorgestellt, das Protokoll. Und die lokale Ethikkommission hat gesagt, nee, das können wir so nicht machen. Das ist unethisch.
Ja.
Und er hat gesagt, ja, Moment, wieso ist das unethisch? Das
machen wir das seit
Hunderten von Jahren, machen wir das genau so.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, aber deswegen können wir als Ethikkommission doch nicht sagen, machen Sie mal. Sie können doch das nicht am Menschen üben, ne? Und da sage ich, ja, das konterkariert natürlich komplett die Realität, wie man das Handwerk Medizin lernt. Mhm. Ne? Aber ja, genau so ist es gewesen. Und deswegen ist es schon auch gut und sinnvoll, dass man versucht, bestimmte Prozeduren im Vorfeld sich klar zu machen. Ja? Dass man erstmal ein Konzept hat, bevor man da irgendwie in einem lebenden Menschen rumstochert oder rumschneidet. Also darüber sind sich wahrscheinlich die meisten Menschen nicht im Klaren, aber es ist genau das Problem.
Also meine persönliche Erfahrung, je mehr ich in dem Thema drin bin, ist, die eigentliche Technik, die wird sich jetzt wahrscheinlich über die nächsten Jahre auch ändern, dass diese Simulatoren so gut werden, dass man sich das vielleicht wirklich eins zu eins nachempfinden kann. Aber bisher fand ich, ist es schon wichtig, das an Simulatoren zu üben, einfach nur, damit man die Abläufe mal so inne hat, dass man sie blind machen kann. Also ich gehe jetzt einfach mal auf ein Beispiel zurück, das vielleicht für dich und mich nahe liegt, für die Zuhörer, die müssen halt schauen. Also wenn man operative Maßnahmen macht, da geht es ja nicht nur darum, um den Menschen aufzuschneiden, sondern zum Beispiel bei einem klassischen Eingriff, dem Gammanagel, da liegt ja alles mögliche an Equipment auf dem Tisch, wo man auch damit umgehen muss. Man muss wissen, wie schraube ich X in Y und so weiter. Und wenn man das dann unter Druck während der OP mit einem in Narkose liegenden Patienten macht, das ist natürlich nicht so ideal. Für den Patienten nicht, für mich nicht und insbesondere, wenn ich einen Oldschool-Supervisor habe, der mich dann auch noch anschreit, dass ich zu langsam bin. Das ist natürlich subideal. Mhm. Und wenn ich das in Trockenübungen machen darf, ist das natürlich ideal. Deswegen, ja, was sind denn so deine Lieblings-Simulations-Skill-Trainer?
Ich glaube, du hast gerade was Wichtiges gesagt, dieses Hands-on mit dem Material. Da sind wir noch mal kurz einen Schritt vor dem Simulationstrainer. Mich hat das als junger Assistent in der Otto-Unfallchirurgie hat mich das kolossal genervt, ja, dass ich da in die OP reingehe und dann liegt da so ein, ja, also das war dieses Instrumentarium. Mhm. Ne, das war für mich manchmal wie so ein Buch mit 7 Siegeln. Das fand ich so krass, dass das so vorausgesetzt wurde. Ne? Aber das ist nochmal was anderes, wenn du es dann in der Hand hast und wenn du es zusammenbauen musst.
Absolut.
Und vor allen Dingen, wenn es dann auf einmal blutig ist und alles klebrig ist und so, das ist noch das nächste Problem. Und da habe ich mir gedacht, es wäre so geil, wenn wir jeden Freitagnachmittag, wenn das Programm durch ist und wenn alle schon entspannt sind, ne, und so über das Wochenende nachdenken, dass man da für junge Assistenten den Equipment Friday macht. Wo du sagst, jetzt gehen wir in den OP, jetzt reißen wir mal ein Sieb auf und gucken, was ist denn da drin. Ne?
Ja.
Und dann wird dir von einem erfahrenen Kollegen gesagt, pass mal auf, so ist das. Ne?
Also halten wir mal fest, das war nämlich eigentlich ein Thema, was ich später noch ansprechen wollte. Was kann man sozusagen niederschwellig bei sich in der Abteilung einführen? Einen Equipment Friday oder jeden anderen Tag der Woche. Und das muss natürlich nicht nur chirurgisch sein. Ihr könnt auch in allen anderen Fächern euer Equipment durchschauen. Ich weiß nicht, ob in der Neurologie ganz so viele Equipments anzuschauen sind, aber ihr werdet schon was finden. Aber nichtsdestotrotz, also ich bin auch sehr sammelwütig, was Zeug angeht, also seien es jetzt abgelaufene ZVK-Sets, arterielle Zugangssets, Pleurapunktionssets, Pleuracuts etc., weil da geht es einfach nur darum, dass ich mal das in der Hand gehabt habe und dann der nächste Schritt ist, wie benutze ich das in welcher Reihenfolge.
Definitiv hands-on, die das Sachen aufreißen und in die Hand nehmen und ausprobieren, klar, muss man machen. Lieblingssimulator hast du gefragt.
Korrekt.
Ja, Mann, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also meinst du, mit welchem Simulator ich am liebsten arbeite?
Also ich sag mal, was auf meiner Seite ist und dann kannst du dir eine von deinen Antworten aussuchen. Also nicht ganz klassisch, aber einer meiner Lieblingssimulatoren ist tatsächlich, kommt aus der Metzgerei. Wir machen relativ viel noch mit Schweinehälften. Und Spoiler Alert, ich bin tatsächlich Veganer, aber ich finde es trotzdem akzeptabel, an solchen Sachen zu üben, weil manche Sachen, die fühlen sich halt da trotzdem gut an, muss ich sagen.
Ja.
Und ich versuche, die dann möglichst weit zu verwenden. Also ich mache in vielen dieser Kursen, in denen ich teilnehme, unterrichte ich die Thoraxdrainagen an den Schweinehälften. Dann nehme ich die Schweine mit in einen Spezialkühlschrank in meiner Klinik und am nächsten Tag werden die ganzen Löcher von unseren PJ-Studierenden wieder zugenäht.
Ah.
Das heißt, wir haben multiple Anwendungen für diese Simulatoren in Anführungsstrichen und wir sind jetzt auch auf die Schweinehälse gekommen, die üblicherweise weggeschmissen werden. Also das ist ein Abfallprodukt aus der Metzgerei, das wird uns geschenkt und da kann man tatsächlich gut Koniotomien üben, muss ich sagen. Also das sind mittlerweile meine Favorites.
Bezieht ihr die dann auch mit Haut?
Bisher haben wir sie ohne Haut bezogen, weil die Haut dann doch wieder was kostet.
Ja.
Es gibt zwei Optionen, du kannst entweder diesen Schweinehals nehmen und dann halt eine dazugekaufte Schweinehaut drüber nageln. Was wir jetzt gemacht haben, was ich ehrlich gesagt vollkommen ausreichend finde, ist, es gibt so, ich glaube, das heißt Moospapier oder so, also das ist so eine Art Gummitextur. Das hält man einfach drüber, also der Assistent hält es drüber, während der Durchführende dann da durchschneidet. Und das funktioniert, also ich finde, es fühlt sich sehr realistisch an, insbesondere dieses Ligamentum cricothyroideum durchstoßen an den üblichen Koniotomie-Trainern, die man relativ preisgünstig bekommt, wo man einfach nur so eine Haut vorschiebt, das fühlt sich deutlich anders an, meiner Meinung nach.
Okay, dann haben wir schon mal einen Scheidepunkt in diesem Gespräch, nämlich reden wir von Live-Tissue oder reden wir von Silikon oder sowas? Ich habe einen Freund bei der Bundeswehr, der sich sehr intensiv mit der Ausbildung der Einsatzchirurgen beschäftigt, der Thorsten Hauer. Der hat vor ein paar Jahren mal so ein Summary gemacht. An was für Simulatoren kann man denn notfallchirurgische Eingriffe gut trainieren? Weil, das ist ja mal ein bisschen problematisch, ne? Mit Tierkadaver und also natürlich am liebsten würde man das ja am narkotisierten Schwein machen. Das ist dann aus Tierschutzgründen natürlich problematisch. Häufig ist das ja auch schlecht reproduzierbar. Wenn du dann einen Eingriff gemacht hast, dann ist halt im schlimmsten Fall das nicht mehr machbar. Also wenn du eine Koniotomie an einem Präparat machst, dann hast du einmal reingeschnitten und dann ist rum. Und an der Am Simulator-Kehlkopf kannst du das natürlich repetitiv machen. Ziehst immer wieder eine neue Membran ein, ziehst immer wieder eine neue Haut drüber. Kann jeder im Kurs fünfmal koniotomieren, ne? Und sonst brauchst du halt einen riesen Aufwand an Material. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, er hat sich damit beschäftigt, was können wir denn in Silikon abbilden? Und hat sich mit insbesondere natürlich Viszeraltrauma beschäftigt und also Thorax, Abdomen und hat da die verschiedenen Sachen angeguckt. Und er sagt, naja, also da gibt es tolle Sachen. Das sind Firmen, die machen zum Teil Spezialeffekte für Blockbuster-Kino in Hollywood und so. Das sieht schon richtig gut aus. Aber sagt er, diese unglaubliche Fidelity, die du hast, ja, von der Optik, das spiegelt nicht das lebende Gewebe wider. Und er sagt, wenn es nach ihm ginge, wäre die Zukunft eigentlich eher ein perfundierter Körperspender, der dann also ein richtiges menschliches Gewebe hat, eine richtige menschliche Anatomie und auch ein normales physiologisches Blutungsverhalten. Das ist natürlich unglaublich aufwendig und das kannst du halt auch nicht einfach so irgendwo machen, sondern da brauchst du entsprechende, ja, Wet Lab-Bereiche, wo man das dann tun kann. Also das ist definitiv so. Und ich bin total begeisterter Atemwegs-Skill-Trainer, mache das wahnsinnig gerne, weiß aber auch, dass natürlich diese Simulatorpuppen, egal wie gut die sind, an menschlichen Atemweg nicht rankommen, ne? Also es ist halt einfach so.
Einmal ganz kurz noch zwischendrin, weil du ein Stichwort genannt hast, mit dem vielleicht viele nichts anfangen können. Also du hast von Fidelity gesprochen. Wir unterscheiden bei Simulationssituationen zwischen High und Low Fidelity, letztendlich wie bei Audio Experience auch. Und da geht es darum, ist es sehr realistisch, also lebensecht oder eben weniger lebensecht. Das ist High und Low Fidelity. Und ich glaube, da werden wir einfach auf eine Kombination gehen müssen. Das heißt, am Anfang fängst du halt mit preisgünstigen, schnell auswechselbaren Low-Fidelity-Simulatoren an, damit du die Handhabung kannst. Und wenn du dann weiter fortgeschritten bist, wenn du die Basics kannst, dann gehst du auf die High-Fidelity-Optionen, seien es jetzt Spenderleichen oder Tiermodelle oder halt wirklich, es gibt ja auch teure gedruckte Sachen mittlerweile. Und ich glaube, dahin wird es gehen. Außer die werden irgendwann mal, ich weiß, dass eine hier in München ansässige große Firma versucht, 3D zu drucken, Kniepräparate zum Beispiel, wo man dann auch arthroskopieren kann. Also, wir haben jetzt relativ viel über letztendlich unfallchirurgisch oder akutmedizinische Simulationsmodelle gesprochen. Nur noch ein paar Fun Facts vorweg. Also die ersten Simulationsmodelle, die gab es schon vor hunderten Jahren in der chinesischen Medizin für Akupunktur. Und in unserer konventionellen Medizin, möchte ich es jetzt mal nennen, sind mit die ersten Simulationsmodelle tatsächlich in der Geburtshilfe entstanden. Da wurden dann einfach regelmäßig diese High-Stress-Situationen, nämlich Geburten, geübt. Und ich meine, das ist auch schon 100 Jahre alt. Also es ist jetzt keine ganz neue Erfindung, aber so auf hohem Niveau, nenne ich es jetzt mal, regelmäßige Simulationsdevices sind, glaube ich, in den 50er und 60er Jahren zu uns gekommen. Dann, also wir werden jetzt öfters mal Firmennamen nennen, aber es trotzdem soll keine Werbung sein, aber von Lerdal gab es halt dann diese Reanimationspuppen und ich glaube, da ging es dann so richtig los.
Diese Simulationspuppen aus der Gynäkologie Geburtshilfe, die gibt es heutzutage auch noch.
Absolut.
Wir haben tatsächlich für die Berufsfeuerwehr München ein Simulationsformat am Start für die Notfallsanitäterausbildung. Das nennt sich geburtshilfliche Notfälle im Rettungsdienst. Also so sinngemäß, glaube ich. Und da werden Notfallsanitäter halt ja im Wesentlichen in geburtshilflichen Manövern ausgebildet. Das steht in deren Ausbildungskonzepten so drin, dass die das auch am Simulator üben können. Sind wir wieder beim Problem, ne?
Ja.
Hier unser Feuerwehrpreis. Praktikant möchte heute mal ihr Kind entbinden, er hat das noch nie gemacht, haben sie nichts dagegen, oder? Da haben wir gesagt, okay, kann man das nicht auf Simulation umbauen? Und diesen Kurs haben wir tatsächlich mal spaßeshalber sozusagen für einen offenen Markt angeboten. Da hatte ich gesagt, ey, ich würde den Kurs gerne machen. Lass uns doch mal machen. Ich melde mich auch als Kursteilnehmer an, bringe noch ein paar Freunde mit. Und dann haben wir den tatsächlich gemacht und ich fand es großartig. Also was für Manöver, wie tritt das Kind durch den Geburtskanal und was kannst du machen als Geburtshelfer von außen manipulieren? Sowas. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das hinterher konnte. Ne? Mhm. Und wenn ich mal in die Situation kommen sollte, dass ich ein Kind entbinden muss, dann würde ich wahrscheinlich auch feuchte Finger haben. Aber ein Konzept zu entwickeln. Also das ist der Ablauf. Ne? Und jetzt sind wir wieder bei der Fidelity, am Kunstknochen zu lernen. Pass auf, da musst du hier das Loch bohren und da die Schraube reindrehen und sowas. Wundervoll. Aber du musst das ja dann übersetzen in die sehr viel komplexere Umgebung des lebenden Menschen. Ja? Und hast auf einmal Blutungskomplikationen und sowas. Ne? Oder Lagerungsschäden, die du auch noch verhindern willst. Und deswegen ist, glaube ich, also diese Steigerung in der Fidelity für den Novizen, ist es vielleicht ganz okay, an irgendeinem Plastikmodell zu üben. Aber was man dann investiert in die höhere Fidelity, also wie abgefahren muss es sein, das bringt dann wahrscheinlich für das Erlernen des Skills wenig. Da musst du irgendwann tatsächlich das Pferd wechseln und sagen, ich gehe jetzt von Silikon auf Live-Tissue oder im besten Fall dann halt eben in die Operation. Ne? Und sind wir mal ehrlich, es gibt ja auch Eingriffe, die kannst du nicht üben. Ne? Die sind so selten. Irgendwann stehst du als Chirurg da und sagst so, und heute mache ich das und ich habe es noch nie vorher gemacht. Ne? Aber ich kann operieren. Das ist halt der Unterschied. Ne?
Das ist tatsächlich meiner Meinung nach ein gutes Abschlusswort zu der Skill-Simulation, weil man eben in der Anfangsphase, in der ich einen Großteil unserer Hörer und Hörerinnen wähne, mit Low-Fidelity-Geräten arbeiten kann. Und das Tolle für euch ist, die sind jetzt nicht so mega teuer in der Anschaffung. Also da ist es vielleicht leichter für euch, den Chef oder die Chefin zu überreden, euch sowas zu kaufen. Und viele davon kann man mittlerweile gut selber bauen. Da gibt es schöne Anleitungen online. Ich glaube, ich habe auch mal online Anleitungen gestellt, wie man am Anfang einen einfachen Nahttrainer mal basteln kann. Das fühlt sich überhaupt nicht an wie Haut, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es geht halt einfach darum, wie benutze ich einen Nadelhalter, wie geht die Nadel rein und raus. Nur so als Beispiel. Das heißt, schaut mal, was ihr an Gerätschaften habt. Im Idealfall macht ihr eure Maßnahme nicht das allererste Mal an einem Patienten, sondern probiert die eben an so Simulatoren aus. Und ich glaube, jetzt gehen wir so ein bisschen ins größere Game über. Das sage ich daher, weil das oft sehr material- und personalaufwendig ist, nämlich die Fallsimulationen, nenne ich es jetzt mal. Also Kommunikations- und Ablaufsimulationen.
Das haben ja viele Menschen in Anführungszeichen als Skill gar nicht auf dem Schirm und deswegen nennen es die Profis in der Sparte ja auch die Soft Skills. Also einen Nagel reinklopfen oder Tubus reinstecken oder irgendwas punktieren, das sind die Hard Skills. Aber das, was das Salz in der Suppe ausmacht im klinischen Alltag, in kritischen Situationen, unter Stress, nachts, wenn man müde ist oder Hunger hat, das sind die Soft Skills und dazu gehören Kommunikation, Führung, Organisation und letzten Endes ja auch immer wieder häufig zitiert das Crew Resource Management, also diese Strategien aus der Luftfahrt, wie man versucht, kritische Situationen zu entschärfen und dann eben auch unter Stress das Beste rauszuholen. Und das üben wir hier bei uns am INM tatsächlich auch in Form von sogenannten Teamtrainings. Das sind High Fidelity, Fullscale Simulationen. Ich hatte neulich ein schwieriges Paper, also hat unsere Arbeitsgruppe ein Paper versucht zu publizieren, haben die Reviewer sich sehr an diesen Begrifflichkeiten aufgehangen. Ich sage jetzt mal, wir wollen so lebensecht sein, wie es geht in diesen Trainings. Also es soll am Originalarbeitsplatz sein, es soll mit realistischen Teams sein. Ich sage jetzt immer mal so salopp, wenn in dem Team der Pförtner auch mitspielen soll, dann muss der Pförtner da sein und mitmachen. Oder wir haben es mit Luftrettungscrews auch schon vorhin mal diskutiert. Wenn du Luftrettungscrews trainieren willst, dann musst du eigentlich auch den Piloten dabei haben, weil das sind die authentischen Mitglieder des Teams. Und dann braucht man natürlich ein klinisches Szenario, was Leute entsprechend auch unter Stress setzt, damit man eben in eine stressbehaftete Situation kommt. Es sollen die Leute jetzt nicht terrorisiert werden. Meistens kann man mit einem einfachen simulierten Herz-Kreislauf-Stillstand schon erheblich für Aufruhr sorgen. Und die meisten werden sogar sagen, ja, das haben wir ja regelmäßig hier. Die sind eher aufgeregt, dass wir das dann ja, beobachten und auch mit Bild und Ton aufzeichnen, um es dann hinterher auch nachzubesprechen. Aber das kann schon ganz gut Teams in die Realität überführen. Und dann arbeiten die mit echtem Adrenalin in der Blutbahn. Und dann kann man eben genau solche Sachen machen. Da kann man Strategien ausprobieren, wie man solche kritischen Situationen auflöst. Also ich sage jetzt mal Klassiker 10-for-10, ja, so ein Team Timeout oder lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Ja, das sind so Crew Resource Management Leitsätze, die man natürlich ganz hervorragend dann in solchen Situationen anwenden kann.
Das heißt, das Tolle an der Situation ist, Wir haben eine Situation, wo wir davor reingehen. Wir wissen, es kann sein, dass wir Stress ausgesetzt werden, aber wir wissen auch, wir brauchen keine Angst zu haben, weil kein echter Mensch zu Schaden kommt, außer wir pinkeln uns in die Hose. Aber echte Patienten leiden hier nicht. Und das heißt, man kann auch mal Abläufe ausprobieren und man kann Fehler machen
ja.
und man kann danach offen drüber reden.
Wir haben früher gesagt, kein Fehler, kein Training. Das ist natürlich, das holt Leute natürlich ab. Du sagst, ist nicht so schlimm, mach doch, ist doch nicht schlimm, wenn du das falsch machst. Mach doch falsch, ist doch super, können wir was von lernen. Man sagt jetzt heutzutage, dass man sagt, lass uns lieber die guten Prozesse aufgreifen und stärken und daraus Regeln machen, als uns zu überlegen, wie können wir seltene Zwischenfälle, die sich wahrscheinlich nie wiederholen, irgendwie besser beherrschen kann. Beides, glaube ich, hat seine Berechtigung.
Also letztendlich, man erschafft künstliche Erfahrungen. Weil es gibt Sachen, die sind einfach seltener als der Alltag. Mhm. Also du kommst nicht dazu, sie oft genug zu machen, weil sie nicht oft genug passieren. Das heißt, du generierst sie und wenn du dann halt so Kleinigkeiten einbaust oder so Zufallsfehler passieren, dann sagt man, man hat es schon mal gesehen und in der echten Situation kann man darauf reagieren.
Weil du sagst, wir haben tatsächlich so eine seltene Situation, haben wir tatsächlich eine Anfrage bearbeitet vor ein paar Jahren. Das war unsere eigene Klinik, die sagte, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir hier mal mit einer thorakalen Messerstichverletzung konfrontiert werden. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Leute, die bei uns nachts im Dienst dastehen, sind keine langgedienten Profis mit 10, 20 Jahren Erfahrung. Und die brauchen ein Konzept. Ne? Die müssen, also bis die, also da klar, da kommt dann kommt der Oberarzt-Hintergrund, die kommen dann rein und so, so wie in jedem anderen Krankenhaus auch, kein Problem. Aber bis dahin muss irgendwas passieren. Und wenn wir uns mal ganz das auf der Zunge zergehen lassen, penetrierendes Thoraxtrauma, das kann ja extrem rasant sein. Von der redet gerade noch mit dir und im nächsten Moment ist er mausetot. Und dann haben wir gesagt, okay, da brauchen wir ein Konzept für. Und dann haben wir uns tatsächlich mit der Klinik zusammengesetzt, haben zunächst mal am runden Tisch einen Alarmierungsalgorithmus entwickelt. Dann haben wir uns überlegt, wie müssen die Abläufe sein. Dann sind wir in den Schockraum gegangen, haben mal so Stellproben gemacht. Wie bauen wir uns hier auf? Wie ist das Setup und so? Ja, und dann haben wir Periarrest-Thorakotomien in Full-Scale-Simulation, High-Fidelity geübt. Ja. Wir sind da hingefahren, haben einen Patienten da reingefahren, haben gesagt, so, hier kommt der, ne, der ist jetzt messerstichverletzt und dann musste dieses Team das abarbeiten. Ja. Wir haben das auch ganz interessant eigentlich didaktisch aufgebaut. Wir haben angefangen mit einer sogenannten Zeitlupensimulation. Das heißt, wir gehen den Ablauf, so wie er geskriptet ist von der SOP, gehen wir einfach mal durch, ohne dass wir jetzt auf die Uhr schauen. Wenn wir finden, nee, das passt so nicht, dann korrigieren wir das, dann gucken wir nochmal nach, wie sollen wir das machen, das so. Und dann haben wir zwei Durchgänge drangelegt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es also gegen die Zeit, sprichwörtlich. Also jetzt machen wir es so ohne Unterbrechung und sowas. Und das war krass zu sehen, wie die jungen Kolleginnen und Kollegen da einen Zuwachs in ihrer Selbstwirksamkeit hatten. Ne? Also wir haben vor dem Training haben wir gefragt, ja, fühlt ihr euch für sowas gerüstet? Ne? Da sagten irgendwie 6% sagten ja auf jeden Fall sehr gut und der Rest sagte eher nicht so. Und wir haben sie gefragt, habt ihr sowas schon mal gesehen? Und da waren also 78% oder sowas haben gesagt, wir waren noch nie dabei, wenn sowas passiert. Und dann haben wir denen dieses Training geschickt und dann waren auf einmal fast 80% der Meinung, jetzt sind wir aber gut vorbereitet. Ne? Und das war spannend zu sehen, was das auch mit der Teamdynamik macht. Also das war jetzt eine verschworene Truppe von Leuten, die sagen, ach, wir wissen jetzt, wie wir diese Situation stemmen können. Ne? Das war schon krass. Ne? Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, was hat das für einen Effekt?
Das wäre gut zu wissen, weil böse Zungen sagen natürlich auch, gerade bei solchen speziellen Skills, dass direkt nach dem Erlernen der Skills sind das die gefährlichsten Kollegen, die rumlaufen.
ja.
Ich war kürzlich eben auch auf einem Kurs der AUC, Beckenchirurgie-Kurs. Und da läufst du dann natürlich auch raus und denkst so, ja, okay, das nächste zerstörte Becken, das hier ankommt, dann mache ich das und das und das. Und dann bist du vielleicht einen kurzen Moment schon ein bisschen gefährlich. Ja. Ich mache mal ganz kurz eine Unterbrechung. Und zwar, wir haben eine regelmäßig wiederholende Sektion. Das nennt sich Skalpell oder Spritze. Da kriegst du eine Entweder-Oder-Frage gestellt.
Oh ja.
Und dann schauen wir mal, was deine Antwort ist. Und weil wir gerade über Simulationen reden, wäre jetzt meine Frage, Koniotomie, Skalpell oder...
Brauchst gar nicht fragen.
Skalpell. Ja. Ich weiß, das war so ein bisschen leading, aber ich dachte, ich frage trotzdem mal. Also ich bin auch ein Fan von der chirurgischen Maßnahme und meines Wissens nach ist momentan die zwar schwache Datenlage, aber die existierende Datenlage auch dahingehend, dass das die sicherere und schnellere Variante ist.
Da sind wir doch genau bei dem, was wir gerade besprochen haben. Also das nächste Mal, wenn du auf dem Neff bist, dann nimmst du einfach diese Quick-Track oder Melka-Track oder was immer ihr da habt, nimmst du einfach mal raus und reißt die mal auf und guckst dir mal an, was du dann in der Hand hast. Und dann hast du auf jeden Fall eine überzeugend dicke Nadel, mit der man richtig was kaputt machen kann in der Hand. Und jetzt sollst du die in diesem Patienten versenken. Da gibt es keine Anleitung dafür, also vielleicht, die kriegst du mit zitternden Fingern vielleicht auch auseinandergefaltet. Und dann stichst du da blind in einen Menschen rein, wo du genau weißt, wenn ich hinten den Ösophagus perforiere, ja, Mediastinitis, 50% Letalität. Also don't do it. Es ist viel sicherer, es offen zu machen. Ja?
Genau meine Rede. Tatsächlich habe ich jetzt das ganze Wochenende im Traumakurs nichts anderes erzählt als das. Also noch ein paar andere Sachen, aber das ist schon eine meiner Kernmessages. Also wir haben Skalpell oder Spritze gesagt, wir sind beides Skalpell-Fans in der Situation Koniotomie. Jetzt, wir waren beim Skill-Training Simulation angekommen. Da muss man natürlich dazu sagen, das ist ja ein unglaublicher Aufwand. Also einer der Gründe, wieso ich dich kontaktiert habe, ist, ich war vor nicht allzu langer Zeit Gast in einer Klinik und war da letztendlich als Bonusarzt rumgelaufen. Ja? Und dann kam in diese Klinik fest geplant ein Team und die haben dort Schockraumtrainings veranstaltet für eben die Leute, die dort in den Schockraumteams waren. Und das kostet Geld, also die Klinik zahlt dafür Geld, beziehungsweise die Klinikverwaltung hat das halt organisiert und alle Abteilungen müssen da ihre Leute hinschicken. Jetzt waren mindestens 2 Abteilungen, die gesagt haben, ja, ganz nice, aber wir haben eigentlich gar nicht genügend Personal. Die eine Abteilung hat den PJ-Studenten geschickt und die andere Abteilung hat mich geschickt, weil ich halt Gast war und übrig war. Und ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen, weil ich habe mir gedacht, hey, ich weiß, was die kosten. Das macht Spaß, so ein Skilltraining. Ich bin normalerweise auf der anderen Seite. Jetzt darf ich mal wieder mitspielen. Aber was für eine Geldverschwendung. Man macht sich schon die Mühe und wirklich, das war ein High-End-Team. Die haben mit Kameras so aus 4 Winkeln gefilmt. Die haben wirklich eine High-End-Puppe gehabt. Die haben ein Team von 3 Supervisoren gehabt und die kommen da in die Klinik. Und dann hat man aber am Ende des Tages nicht eine Personaldecke, die es erlaubt, die Leute dahin zu schicken, damit man die trainiert.
Ja.
Und da habe ich eben dann dran gedacht, also es geht nicht nur darum, dass der Kurs was kostet, sondern man muss natürlich auch den Leuten ermöglichen, dahin zu gehen.
Ja, das ist kein Einzelfall, was du da erlebt hast, leider. Überhaupt das spiegelt nicht absolut die Realität wider. Wir haben schon auch ein paar Kurse veranstaltet in Kliniken, die haben da richtig aufgefahren. Über 5 Tage. Kliniken, die über mehrere Monate immer wieder Trainingstage veranstaltet haben. Und dann schicken sie als Traumaleader den PJ-Studenten, der zufälligerweise auch eine Assistenzarztstelle in der Klinik anstrebt. Aber der, so, und dann haben wir gesagt, wundervoll. Ich sag da, du kannst hier heute üben, ist völlig gefahrlos, weil in einem halben Jahr bist du junger Arzt, stehst du allein im Schockraum, bist auf einmal Teamleader. Dann übst du das jetzt hier. Ne? Aber es ist sauschwer, Leute in Positionen zu stecken, die nicht ausfüllen. Ich habe in meinem eigenen Instruktorenkurs, also wo ich zum Simulationstrainer ausgebildet wurde, sollte ich in einem geburtshilflichen Szenario die Rolle des Anästhesisten ausfüllen. Und dann sollten wir hinterher das Debriefing üben. Und dann wurde ich gefragt, wie ich denn die Situation erlebt habe. Da sage ich, ich kann das überhaupt nicht authentisch beantworten. Ich kann dir nur sagen, wie diese Situation auf einen Orthopäden-Unfallchirurgen wirkt, weil ich einfach kein Anästhesist bin. Und da liegt die Krux. Ne? Wenn du so ein Training machst, dann willst du ja die authentische Expertise der Leute haben, weil die haben ja ein Gehirn und die haben ja Erfahrung und die bringen sich ja mit ihren speziellen Dingen ein. Das ist ja das, was ein Team auch charakterisiert. Ne? Wenn du dir eine Fußballmannschaft anguckst, der Torwart hat andere Rechte und Pflichten als der Mittelstürmer. Ne? Mhm. Und der schießt auch, manche Torwerte können auch schießen, aber der schießt auch einen schlechteren Elfer als der Mittelstürmer. Ne?
Die meisten,
und, ja. Und deswegen lässt man den Mittelstürmer den Elfer treten. Und umgekehrt ist der Torwart ja aber unersetzliches Mitglied des Teams, weil er hält den Kasten hinten sauber. Und so ist es in so einem Team auch. Und wenn du dann sagst, da bucht eine Klinik ein Training und das sind wirklich hohe Beträge, die da fließen, und dann kriegen sie das Team nicht zusammen, dann ist das eigentlich unglücklich. Ne?
Absolut.
Und ehrlich gesagt, so. die Klinik, also die Veranstalter oder die Auftraggeber, die Klinik, die es in Auftrag gibt, die plant natürlich nicht damit, dass die Leute nicht kommen. Es ist die Realität unseres Klinikalltags. Ne? Da steht der Chirurg noch im OP oder der Anästhesie-Oberarzt hatte jetzt aber Nachtdienst und geht nach Hause oder muss auf SNEF umsteigen oder was weiß ich. Also unsere Kliniken sind so auf Kante genäht personell, würde ich jetzt mal so salopp behaupten, dass sie für solche Trainingseinheiten dann die Leute nicht freistellen können. Und das ist schade. Es gibt bestimmt auch welche, die da skeptisch sind, die sagen, ach nee, will ich nicht. Ist auch unangenehm. Ne? Du kriegst gesagt, du hast auf Video aufgezeichnet, wir machen hinterher eine Nachbesprechung. Ne? Da denkt natürlich jeder, ja, so wie Oldschool, ne? Warum stehst du da so blöd mit Händen in den Hosentaschen? Mach halt was. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck eines solchen Trainings. Und die Leute, die da hinkommen, die sind alle hoch motiviert, die sind alle engagiert, die arbeiten hart an diesen Simulatorpuppen und wollen besser werden. Und deswegen ist das keine reale Angst. Aber es gibt Leute, die werden damit nicht warm. Ne? Es gibt auch Leute, die haben da keinen Bock drauf. Die wollen nicht simulieren. Die können das im Kopf nicht. Die machen keinen Fiction-Contract mit den Ausbildern. Ja. Ne?
Ja, also das sind viele Probleme, die du da angesprochen hast, die ich aus meinem Alltag auch erlebe. Also dieses Simulationstraining, an dem ich da mal teilnehmen durfte, das mir unendlich Spaß gemacht hat, das habe ich letztendlich als Alibi-Training des Arbeitgebers gewertet. Denn die sagen dann, ja, hey, wir bieten mega gutes Training an. Aber wenn man das halt nicht darstellt, dass man da auch hingehen kann als Angestellter. Am Ende des Tages ist es denen billiger, ein teures Training anzuschaffen, aber eine niedrige Personaldecke zu haben. Als andersrum. Und an den Kliniken, an denen ich arbeite, wo ich für diese Simulationstrainings zuständig bin, da machen wir hochfrequentig, 4 bis 5 Mal im Jahr, in mehreren Sessions an diesen Events, diese Trainings, damit man eben wenigstens über das Jahr hinweg viele Leute dazu bekommt, mal teilgenommen zu haben. Und ich glaube, das ist vielleicht mit der jetzigen finanziellen Situation gut. Das erfordert aber auch, wie so oft in der deutschen medizinischen Ausbildung, die Einsatzbereitschaft individueller Personen. Also das ist nicht eine strukturelle Situation, sondern da stellt sich einer hin, in dem Fall bin es halt ich, und sagt, ich plane das jetzt, dann läuft es, und wenn dann jemand weggeht, dann kann sowas sein, dass das so einbricht, ja, muss man auch sagen.
Ja, vielleicht so ein Bonmot aus der Praxis. Ich erlebe das auch, dass ich in einer Klinik ein Training mache, genau dieses Problem habe, so, oh shit, wo kriegen wir denn jetzt noch eine Notaufnahmeschwester her? Die sind doch eigentlich zu zweit im Schockraum oder so. Und dann triffst du einen Tag später beim Notarztfahren oder so Leute und sagst, hey, ihr wart doch gestern hier und was habt ihr denn gemacht und so. Und so, ja, war spannend. Und dann sagen die, oh, da hätte ich auch gerne mitgemacht. Ne? Also manchmal ist auch einfach der Informationsfluss da nicht da. Also da würde ich jetzt mal sagen, der Junge soll doch einfach mal proaktiv nachfragen, gibt es sowas bei uns? Wann ist denn das? Kann ich da mitmachen? Wenn man da richtig scharf drauf ist, nimmt man sich vielleicht sogar frei für so einen Tag oder so. Also plant das in seinen Dienstplan ein. Und die Alten sollten wissen, dass das eine gute Maßnahme ist. Und wenn sie selber sich nicht exponieren wollen, dann sollen sie halt ihre Jüngeren oder aus dem Mittelbau die Leute schicken, damit die diese Chance wahrnehmen können. Weil es ist für, also jeder ungenutzte Platz in so einem Training ist wirklich, wirklich eine
Schade.
Tragödie,
Zusammengefasst, was es für Unterschiede gibt zwischen den Skill-Simulationen, den Soft-Skill-Simulationen, wie du es nennst, ich nenne es Ablaufsimulationen, und auch so ein bisschen in die Probleme im Alltag darin sind wir eingegangen. Was gibt es denn für Lösungen? Also wir wissen, also wir nennen die immer so umgangssprachlich Buchstabenkurse, sei es jetzt ACLS, ATLS oder nicht-amerikanischstämmige Äquivalenzkurse. Da kann man hingehen, die sind auch nicht billig, ja, die kosten zwischen 1.000 und 2.000 €. Manche Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Leute dahin zu schicken. Zum Beispiel in Kliniken, wo man Cardiac Arrest Center ist, da braucht man einfach eine bestimmte Anzahl an zertifizierten Leuten. Genauso Traumazentren im Traumanetzwerk, da müssen Leute ATLS zertifiziert sein.
Oder ETC.
Genau, also
Oder sonst irgendwie äquivalent.
Genau. Das heißt, wenn ihr an solchen Kliniken arbeitet und das noch nicht wirklich auf dem Schirm habt, fragt doch eure Vorgesetzten mal nach, hey, wir sind doch Traumazentrum oder wir sind Cardiac Arrest Zentrum, kann ich nicht auf so einen Kurs gehen? Wenn man ganz ehrlich ist, ich persönlich finde es auch okay, wenn man mal für so einen Kurs selber bezahlt, weil man wirklich sehr, sehr wertvolle Skills mitnimmt und man sich einfach in seinem Arbeitsalltag deutlich sicherer fühlt, wenn man das mal gemacht hat. Und ich glaube, es gibt wenige Sachen, die schlimmer sind, als medizinisch was verbockt zu haben und danach Selbstzweifel zu haben, das hätte ich doch besser machen können. Und ich glaube, diese Kurse tragen dazu bei, dass man diese Problematik vielleicht etwas vermeiden kann.
Also jetzt mal völlig unabhängig davon, was das jetzt für Kurse da gibt. Ich würde jedem empfehlen, der sich einen Skill, also einen Hard Skill aneignen will, solche Kursangebote zu nutzen, weil man kann das nicht aus Büchern lernen oder aus Betriebsanleitungen für Implantate oder so. Es ist gut, es in die Hand zu nehmen. Man sollte bei der Auswahl von Weiterbildungsveranstaltungen oder Fortbildungsveranstaltungen grundsätzlich darauf achten, dass dass ein hoher Praxisanteil da ist.
Absolut.
Keiner mag das, geprüft zu werden, aber im besten Fall mit praktischer oder schriftlicher Prüfung. Das erhöht die Punkte, die da für die Weiterbildung gesammelt werden können. Oder nein, für die Fortbildung korrekterweise. Und da würde ich auf jeden Fall drauf achten, denn raus alle Theorie, und Skilltraining heißt, die Sachen in die Hand zu nehmen. Ja. Soft Skills, das ist nochmal ein anderes Setting. Also da ist, glaube ich, diese Form von Full-Scale-Simulationen, über die wir gesprochen haben, unausweichlich. Ne? Da gibt es jetzt auch Kursangebote natürlich und verschiedene Anbieter, die sowas auf den Markt bringen.
Also abschließend würde ich noch mal kurz zusammenfassen: Wenn ihr die Möglichkeit habt, von der Klinik aus an solchen Sachen teilzunehmen, bitte, bitte, bitte macht es. Das hilft euch wirklich sehr in eurer weiteren Zukunft. wenn aus irgendwelchen Gründen das nicht angeboten wird. Skill-Trainer kann man sich mittlerweile, wenn man Zugang zu einem 3D-Drucker hat, ein bisschen manuelle Geschick hat, auch oft selber bauen. Schaut auf YouTube, da gibt es ganz viele tolle Anleitungen. Und auch wenn man zum Beispiel niederschwellig, weil man das Geld nicht hat, so ein Reanimationstraining etc. bei sich in der Klinik veranstalten möchte, gibt es mittlerweile sehr gute Softwares, zum Beispiel für Tablets, wo man Monitore spiegeln kann und sich gegenseitig Szenarien darbieten kann. Das ist natürlich gut, wenn der das Szenario managt, da ein bisschen Erfahrung drin hat, muss man gar nicht drüber reden, aber ein bisschen üben ist fast immer besser als gar nicht üben. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ich glaube, wir reden jetzt sonst noch 2 Stunden weiter. Es kann durchaus sein, dass wir in der Zukunft nochmal eine Folge zum Simulieren aufnehmen werden. Aber ich glaube, zum Abschluss lasse ich dem Heiko noch die Ehre, dass ich ein Playlist-Lied sich aussuchen darf, das wir dann zu unserer Playlist hinzufügen.
Irgendwann muss auch die schönste Unterhaltung ein Ende finden. Und wir haben heute über Skill gesprochen. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein Stilbruch für eure Playlist ist, aber ich würde jetzt im besten Sinne des Skill-Trainings mir den Song Kickstart My Heart von Mötley Crüe wünschen. Ja?
Very nice. Es ist ja auch wichtig, dass man ein breites Spektrum an Musik in der Playlist hat. Deswegen danke dir dafür. Danke, dass du die Zeit aufgebracht hast und vielleicht hören wir uns demnächst in der Zukunft nochmal.
Ja, das würde mich freuen, Don Felix. Dankeschön. Viel Erfolg für euren Podcast weiterhin.